Wir sind in Lukas Kapitel 11 heute Morgen, ab Vers 5. Wir gehen ja Vers für Vers durch das Neue Testament Sonntagmorgens. Wir sind letzte Woche im Vers 4, Kapitel 11, stehen geblieben. Das heißt, wir machen heute im Vers 5 weiter. Ich möchte euch einladen, dass ihr euch zu Beginn Folgendes vorstellt. Stellt euch vor, ein König, der auf dem Thron sitzt. Erhaben. Sein Hofstaat sitzt da mit ihm und er empfängt Leute. Und wie wäre das, wenn dir jetzt plötzlich einer in so eine Audienz einfach einbricht, die Tür aufmacht, sagt, hallo König, hier bin ich, und die ganzen Geschäfte, in denen er gerade ist, hier Gespräche unterbricht. Wie wäre das? Denkt ihr, das wäre erlaubt? Denkt ihr, der König würde das dulden? War eine Frage? Nee? Aber stellt euch jetzt Folgendes vor. Während dieser König mitten im Gespräch ist mit einem wichtigen Hofbeamten, geht die Tür auf und so ein paar Menschen laufen hinein und sagen Hallo und laufen auf den König zu und fallen ihm in die Arme und sitzen auf seinem Schoß. Und der König, der hat jede Menge Spaß dran. Dem scheint das gar nichts auszumachen. Der hat Freude dran. Wer denkt ihr, sind diese Menschen? Wieder eine Frage. Irgendeine Idee? Seine Kinder, genau. Oder vielleicht die Enkelkinder, je nachdem. Aber Kinder haben ein besonderes Vorrecht, oder zu ihrem Papa zu kommen, mehr als andere Menschen. Die dürfen immer unterbrechen, die haben immer Zugang. Die haben besondere Rechte. Und letzte Woche hat Jesus begonnen, über Gebet zu lehren. Und er hat eigentlich darüber gelehrt, was wir beten dürfen als seine Jünger. Ich lese nochmal ab Vers 2. Sie haben ihn gefragt, lehre uns zu beten. Und er sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Er hat den Jüngern gelehrt, was sie beten dürfen. Heute wird er sie weiter lehren und uns weiter lernen, wie wir beten dürfen. Und das ist schon das letzte Mal angeklungen, wie wir beten dürfen. Er hat gesagt, wir dürfen beten, Vater, unser im Himmel, Abba, Papa, wir sind Gottes Kinder, wenn wir Jesus im Herzen haben, wenn wir ihn angenommen haben. So viele ihn annahmen im Glauben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und wie diese Kinder des Königs haben wir Zugang. Wir haben freien Zugang zu Gott, wir dürfen zuversichtlich zu ihm kommen, mit Freimut beten. Im Hebräerbrief Kapitel 4 heißt es, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich glaube, manchmal sind wir zu zaghaft in unserer Beziehung mit dem Herrn, zu schüchtern. Vielleicht fühlen wir uns, ich habe nicht wirklich so gelebt, wie ich hätte leben sollen. Ich bete nicht so, wie ich beten könnte. Mein Glaube ist nicht so groß, wie er sein könnte. Meine Ehe läuft nicht so rund. Mann, ich weiß nicht, wie ich es mit meinen Kindern machen soll. Irgendwie läuft es nicht so. Und wir werden verzagt. Wir lassen uns von diesen Dingen abhalten, freimütig vor Gott zu kommen. Vielleicht haben wir ein schlechtes Gewissen. Und der Teufel, der Feind Gottes, flüstert uns ins Ohr, sagt, du willst zu Gott kommen nach all dem, was du getan hast? So unvollkommen, wie du bist? Du denkst, er wird dich annehmen? Pah. Er will uns abhalten, davon zu beten. Er möchte nicht, dass Gottes Reich kommt, dass sein Wille geschieht in dieser Welt. Und im Gebet arbeiten wir zusammen mit Gott, damit sein Wille kommt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir können verzagt sein. Aber Gott ermutigt uns hier, dass wir mit Freimut zu ihm kommen. Mit Erwartung, dass Gott uns hört, dass Gott uns segnen möchte. Nicht wegen dem, was wir getan haben, nicht wegen dem, wie wir gelebt haben, nee. Nicht aus Werksgerechtigkeit. Wir kommen zum Vater im Namen Jesu, auf Grundlage dessen, was Jesus für uns getan hat. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Jesus es für uns verdient hat. Wir leben aus Gnade. Aus Gnade, ein unverdientes Geschenk. Gott segnet uns nicht wegen uns, sondern wegen Jesus. Und wenn wir nur bußfertige Herzen haben und uns Gott zuwenden, dann dürfen wir kommen mit aller Freimut, mit aller Zuversicht, und wir dürfen mit ihm reden und wir dürfen ihm unsere Anliegen bringen und wir dürfen Gemeinschaft mit uns haben. Dazu ermutigt uns Gott heute mit Freimut. Die Jünger, die haben sich vielleicht auch unzulänglich gefühlt und die haben vielleicht eine extra Ermutigung gebraucht. Und so erzählt ihnen Jesus heute eine Geschichte. Vers 5, und er sprach zu ihnen: Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen: Freund, leih mir 3 Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angelangt ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll? Und jener würde von innen antworten und sagen: Mache mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen wird und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Ich möchte ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund beleuchten, damit wir verstehen können, wovon Jesus hier spricht. Diese Geschichte, die Leute zur Zeit Jesu haben das gut verstanden, es war ihnen sehr vertraut. Das Erste, was wir verstehen müssen, ist, dass Gastfreundschaft ein ganz hoher Wert war damals in der Gesellschaft und heute eigentlich noch im Nahen Osten. Das war das Höchste. Du hast alles getan, um einen Gast willkommen zu heißen. Und es wäre eine große Schande gewesen, wenn du nicht Gastfreundschaft gepflegt hättest. Zweite, was wir verstehen müssen, ist, dass das ganze Dorf dafür verantwortlich war. Nicht nur das Individuum, sondern das ganze Dorf. Wenn der Freund dieses eines Mannes bei ihm einkehren will und er kann ihn nicht verpflegen, dann wäre das nicht nur eine Schande für ihn persönlich, sondern für das ganze Dorf. Also wenn dieser Mann zu seinem anderen Freund geht und bei ihm um Mitternacht, mitten in der Nacht anklopft und ihn aufweckt, dann ist es was er erwarten konnte, dass der ihm gibt. Er konnte erwarten, dass sein Freund ihm helfen wird, seinen Gast zu versorgen. Und das Dritte, was wir verstehen müssen, ist, warum dieser Freund, bei dem er angeklopft hat, so unwillig war. Die einfachen Häuser damals haben so ausgesehen, dass es meist ein großer Raum war. Und dann war ein bisschen eine Erhöhung, ein Absatz hinten in dem Raum. Und dort hat die Familie geschlafen, dort hat die Familie gewohnt. Und die haben alle zusammen geschlafen, haben sich gegenseitig gewärmt. Also ihr könnt euch vorstellen, dieser Hausherr, zuerst hat er seine Kinder hier hinten im Haus ins Bett gelegt, vielleicht in der Gute-Nacht-Geschichte erzählt, mit denen gebetet. Und dann hat sich seine Frau dazugelegt zu den Kindern. Und dann ist er rausgegangen und hat all seine Tiere reingeholt in dasselbe Haus. Wie wird euch das gefallen? Ha? Manche von euch schlafen mit dem Fifi im Schlafzimmer. Aber stellt euch vor, in dieser unteren Ebene, wenn man vom Haus reinkommt, da hat er alle Tiere reingeholt nachts. Seine Kühe, seine Schafe, seine Hühner. Hat das Haus gewärmt, auch geruchlich ein bisschen bereichert wahrscheinlich. Vielleicht stört euch manchmal, wenn die Tochter vom Reiten heimkommt und ihr sagt: Oh Mann, zieh dich um. Haben ein bisschen rustikaler gerochen damals, hat ihnen nichts ausgemacht. Also, als zusätzliche Heizung waren die Tiere da drin, aber natürlich auch als Schutz, dass niemand diese Tiere stehlen konnte oder dass nicht irgendein wildes Tier diese Tiere reißen konnte. Also dieser Mann hat seine Familie schlafen gelegt, hat seine ganzen Tiere in das Haus gebracht und dann zuletzt hat er sich hingelegt, ist durch die ganzen Tiere hier hindurch gegangen, nach hinten in das Haus, hat sich ins Bett gelegt zu seiner Frau und seinen Kindern und da haben die geratzt. Und dann plötzlich mitten in der Nacht hört er klopfen. Hallo Freund, hallo, aufstehen, hallo, ich brauche Hilfe, hallo. Wir können es nachempfinden, denke ich, dass der Typ gesagt hat, ich habe keinen Bock, okay, meine Kinder sind bei mir im Bett, wir schlafen alle. Wenn ich jetzt aufstehe, dann wecke ich meine Kinder auf, wecke meine Hühner auf, wecke den Hahn auf, wecke die Kühe auf. Ach, ihr könnt euch vorstellen, jeder von euch, der ein kleines Baby hat oder mal gehabt hat, weiß, wenn die mal schlafen, willst du nicht aufwecken. Weil wenn die mal wach sind, dann schlafen die nicht so bald wieder ein. Also wir können das nachvollziehen, diese Situation, dass der ein bisschen unwillig war. Aber was können wir über das Gebet lernen von diesem Mann? Was können wir von der Einstellung dieses Bitters lernen? Ich denke, das Erste, was wir lernen können, ist, dass er sich seiner Unzulänglichkeit bewusst war. Er wusste, er kann seinen Gast nicht versorgen. Er wusste, er hat es nicht in sich selbst, er hat es nicht selbst, was es braucht, um diesem Mann zu dienen und ein Segen für ihn zu sein. Wir wissen, dass das was ist, was Jesus uns sagt. Wir vergessen das so oft. Jesus hat gesagt, in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber der Paulus sagt im Philipperbrief 4, Kapitel 13, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Alles kann ich in Jesus. Und er hat gesagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil dann muss er von Gott abhängig sein und er wusste, das, was Gott in seinem Leben durch ihn tun könnte, ist so viel mehr, als er je aus eigener Kraft zustande gebracht hätte. Und ein Hauptgrund, glaube ich, warum wir so wenig beten, ist, dass wir zu selbstgenügsam sind. Dass wir denken, naja, wir schaffen es auch irgendwie alleine. Das Erste, was wir lernen können von diesem Mann, er war sich seiner Unzulänglichkeit bewusst. Das Zweite, und das ist eine ganz tiefe geistliche Einsicht, zweiter Punkt ist, er bittet. Das klingt banal. Aber Jakobus sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich frage mich, wie viel wir nicht haben, weil wir nicht darum beten. Georg Müller, einer dieser Glaubensvorbilder, dieser Glaubenshelden, der hat ein Waisenhaus mit 2000 Kindern in Südengland geleitet und er hat jeden Tag um Gottes Versorgung gebetet. Für 2000 Leute. 2000 Kinder und seine Mitarbeiter und seine Familie hat im Vertrauen auf Gott gelebt. Und er hat ein Journal geführt, so ein Gebetsheft. Hat immer eingetragen mit Datum, warum er gebetet hat. Und dann hat er eingetragen, wann das Gebet erhört wurde. Und er hat in seinem Dienst, in seinem Leben über 50.000 konkrete, spezifische Gebete erfahren, die erhört wurden von Gott. Beten wir? Haben wir vielleicht manches nicht, weil wir nicht bitten? Er war sich seiner Unzulänglichkeit bewusst, er hat gebetet. Das Dritte ist, es war nicht selbstsüchtig, was er getan hat. Er hat sich nicht gedacht, naja, ich esse immer um Mitternacht so gern einen Snack und ups, habe vergessen einzukaufen und dann geht er mit in der Nacht zu seinem Freund und weckt den auf und klopft den raus, weil er was zu essen haben will. Jakobus sagt uns auch, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, Gott ist kein Selbstbedienungsladen. Es ist nicht so, dass wir von Gott alles verlangen können, was wir im Glauben haben wollen. Im Namen Jesu verlange ich diesen Rolls Royce oder diesen Cadillac. Und ich werfe meinen Glauben rein, deswegen muss Gott mir das geben, was ich will. Und ich bin der Gott rumdirigiert und Gott ist mein Diener. Nee, das ist nicht das Bild, was Jesus uns gibt. Wir dürfen um alles bitten, was wir brauchen. Alles, was wir nötig haben. Er hat uns letztes Mal gesagt, wir dürfen beten, unser nötiges Brot gib uns täglich. Aber er hat uns nie verheißen, dass er uns immer alles geben wird, was wir wollen. Das wäre auch gar nicht gut für uns. Wir tun das nicht mit unseren Kindern, oder? Oder wer von euch Eltern gibt seinem Kind immer das, was es will? Das wäre gar nicht gut. Wenn wir das tun, dann enden wir irgendwann mit einem verwöhnten Fratz. Wir sind total unreifen Menschen, vielleicht sogar mit einem Verbrecher. Nee, das ist nicht gut, wenn wir immer das kriegen, was wir wollen. Wir tun das nicht mit unseren Kindern. Wenn mein kleiner Neffe, ich habe keine Kinder, aber wenn mein kleiner Neffe, der ist jetzt 6 Jahre, wenn der zu mir kommen würde und sagen würde, darf ich deinen Autoschlüssel haben, ich möchte mal eine Runde mit deinem Auto drehen, würde ich sagen, nein. Und zwar erstens, weil mir mein Auto zu schade ist und zweitens aber vor allem, weil ich ihn beschützen will. Weil ich weiß, der 6-Jährige kann nicht mit diesem Auto umgehen. Der wird sich machen. Und genauso ist es mit Gott. Wir dürfen runterrennen, dass Gott uns das gibt, was gut für uns ist. Aber dass er uns manche Dinge nicht gibt, weil es nicht gut wäre für uns, weil wir uns verletzen würden damit. Es ist ja wirklich so, viele Menschen können besser umgehen mit Mangel, als wenn sie Überfluss und Reichtum haben. Viele Menschen können damit nicht umgehen, ihr könnt es beobachten. Die machen ihr Leben kaputt. Die fallen vom Glauben ab. Die sind plötzlich so eingenommen von ihrem Götzen, Reichtum, Geld, Ruhm, das neue Auto, was immer es ist, dass sie ganz auf Gott vergessen. Das wäre nicht heil, das wäre nicht gut, wenn Gott das Gebet beantworten würde. Ich weiß nicht, ob ich damit umgehen könnte, wenn ich plötzlich über Nacht Millionär wäre. Vielleicht wäre es nicht gut für mich. Vielleicht würde ich zu selbstgenügsam werden. Zu unabhängig von Gott. Und er ist unser größter Schatz, oder? Und das Ziel von Gebet ist nicht, dass ich meinen Willen getan bekomme, sondern wir beten, Vater, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Das Ziel von Gebet ist, dass Gottes Wille passiert in dieser Welt. Und sein Wille ist das absolut Beste für uns. Ich glaube, wenn wir alle Optionen kennen würden und die Konsequenzen davon, würden wir genau das wählen, was Gott uns gibt. Es ist das absolut Beste. Und so, wenn Gott dir etwas nicht gibt, was du dir wünschst, ich meine, wir können immer beten, aber wenn Gott uns mal was nicht gibt, was wir uns wünschen, dann können wir rumdrehen und wissen, okay, dann ist es nicht das Beste für mich. Aber ich möchte sehen, dass ihr hier in dieser Geschichte seht, dass dieser Mann gebeten hat, um einen anderen zu segnen. Nicht aus selbstsüchtigen Motiven. Er hat seinen Gast so sehr geliebt, dass er gewillt war, bereit war zu bitten. Sind wir das? Lieben wir unsere Mitmenschen so sehr, dass wir bereit sind, für sie zu bitten, einzutreten in Fürbitte für andere. Vierter Punkt, seht hier, er bittet voll Freimut und voll Zuversicht. Er klopft an und er weiß, er wird bekommen. Er ist unverschämt, lesen wir hier. Das ist ein gutes Wort eigentlich, unverschämt, ohne Scham. Wir müssen, glaube ich, lernen, so zu beten. ohne Scham, mit Freimut, mit Zuversicht vor unseren himmlischen Papa zu kommen und ihn zu bitten. Und das Fünfte, was wir hier sehen, er ist beharrlich. Er klopft so lange an, bis der aufmacht und bis er bekommt. Beten wir so. Manchmal sind unsere Gebete halbherzig. Und ich glaube, das zeigt uns auch unser Herz. Gott zeigt uns manchmal unser Herz. Er lässt uns sehen, ob wir etwas wirklich brauchen, ob wir etwas wirklich wollen, in dem, wie wir beten. Beten wir beharrlich? Beten wir mit Leidenschaft? Manchmal beten wir halbherzig. Oh Gott, ich bete noch für das und das. Und der Georg Müller hatte für manche Sachen über 20 Jahre lang gebetet, ist dran geblieben, bis Gott das Gebet erhört hat. Also ein beharrliches Gebet. Gib nicht gleich auf, wenn du nicht sofort die Gebetserhörung hast. Vielleicht ist es manchmal noch nicht der richtige Zeitpunkt, es zu bekommen, aber bleib dran. Bis Gott dir entweder Frieden drüber gibt und er sagt, nee, du brauchst es nicht, es ist mein Wille, dass du es nicht hast, das ist nicht mein Bestes für dich. Aber sonst bleib dran. Bleib beharrlich im Gebet. Und seht das Ergebnis. Das Ergebnis ist, der Freund wird ihm so viel geben, wie er braucht. Vielleicht sogar mehr, als er gebeten hat. Kann man sich vorstellen, dass der Typ dann endlich aufsteht und alles Brot, was er noch daheim hat, zusammenrauft und sagt, da hast du das Zeug. Lass mich in Ruhe. Aber er bekommt es, worum er gebeten hat. Was ist die Moral von dieser Geschichte, die Jesus erzählt? Ist es, dass Gott pennt? Oder dass wir Gott nerven müssen, damit wir etwas bekommen? Nee. Wir wissen, dass unser Gott ein freigebiger Gott ist. Ein Gott, der es liebt, seine Kinder zu segnen. Und im Psalm 121 heißt es, siehe, nicht schläft noch schlummert der Hüter Israels. Nee, worum es hier geht, ist ein Kontrast. Wenn dein menschlicher Freund, der menschlich ist und unvollkommen ist, sündig, selbstsüchtig, vielleicht faul, müde, wenn der dir schon gibt, und wenn es nur deswegen ist, weil du ihn nervst, wie viel mehr wird dein liebender himmlischer Vater dir geben, der vollkommen gut ist? Wenn du deinen menschlichen Freund um Versorgung bitten kannst, wie viel mehr kannst du deinen himmlischen Vater bitten? Das ist das, was Jesus sagen will. Er will uns wieder zur Zuversicht, zum Freimut im Gebet ermutigen. Vers 9, und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Diese Zeitform hier ist eine fortwährende Handlung. Er sagt, bittet, 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 bittet. Und es wird euch gegeben werden. Eine andauernde Handlung, ein Lebensstil des Bittens. Ein Lebensstil der Abhängigkeit von Gott. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht, 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 sucht und ihr werdet finden. Klopft an, klopft an, klopft an, klopft an, klopft an, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Bleibt dran an Gott. Er liebt diese regelmäßige Gemeinschaft mit euch. Und im Vers 10 sehen wir die Großzügigkeit des Vaters, diese Gewilltheit Gottes uns zu geben. Wir haben eine offene Tür bei ihm. Gott ist nicht geizig, dass wir ihm irgendwie was abbringen müssen, damit er irgendwo knausrig mal ein bisschen was rausrückt. Nee, er ist ein freigebiger Gott. Seht hier im Vers 10, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Eine weite Verheißung hier, eine weit offene Tür von Gott. Jeder Bittende empfängt. Gehörst du zu jedem? Bist du ein Jeder? Jeder Bittende empfängt, dann ist diese Verheißung für dich. Und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Wir dürfen erwarten, dass Gott uns Gutes gibt. Und manche Leute sind sich da nicht sicher, dass Gott uns Gutes gibt. Also Vor allem, wenn es um geistliche Gaben, um solche Dinge geht. Manche sagen, hey, sei vorsichtig, wenn du um geistliche Gaben bittest. Am liebsten greifen sie dann das Sprachengebet oder sowas ähnliches raus, weil, hey, es könnte sein, dass da irgendwas Dämonisches, Falsches irgendwo in dich kommt und anfängt da irgendwas zu tun. Nee, so wird es nicht sein. Ganz sicher wird der liebende Gott, der liebende Vater so etwas nicht zulassen. Manche Menschen lassen sich aus Angst zurückhalten, freimütig, mit mutigem Gebet vor Gott zu kommen. Lassen sich abschrecken, dass sie sich ausstrecken nach Gottes Gaben. Seht hier im Vers 11, sagt Jesus, wo ist unter euch ein Vater, den der Sohn um einen Fisch bitten wird? Er wird ihm statt des Fisches doch nicht eine Schlange geben? Papa, wenn der Sohn zu ihm kommt und sagt, Papa, darf ich bitte noch ein Fischstäbchen haben? Haha, hier ist eine Schlange. Welcher Vater wird es tun? Oder auch, wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Oh, Papa, bitte darf ich noch ein Ei haben? Ha, hier ist ein Skorpion. Schau mal, wie das schmeckt. Was für ein Vater würde das tun? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, im Vergleich zu Gott, dem Vater, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Wieder hier ein Kontrast im Vergleich zu uns. Wie viel mehr wird der Vater uns geben? Den Heiligen Geist geben hier. Seht ihr das hier? Den Heiligen Geist, nicht den Cadillac. Geht nicht um materiellen Reichtum, es geht um geistlichen Reichtum hier. Wirklich aus Gottes Perspektive ist das Materielle gar nicht so wichtig. Wir dürfen das genießen, was Gott uns gegeben hat an materiellen Dingen. Wir dürfen dankbar sein dafür. Wir dürfen auch bitten um unser tägliches Brot. Aber das materielle Zeug, das ist nicht, was unser Leben lebenswert macht. Das ist nur Beiwerk. Jesus hat gesagt, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Den Willen Gottes in eurem Leben. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Das ist Beiwerk. Was unser Leben wirklich reich macht, ist Beziehung mit Gott. Ist mehr von ihm. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das lebendige Wasser, das unseren tiefsten geistigen Durst stillen kann. Und niemand kann unsere Unzulänglichkeiten und Schwachheiten besser ausgleichen als der Herr selbst. Niemand kann das. Er selbst ist die Antwort hier. Der Heilige Geist ist die beste Gabe von allen. Wenn du Jesu Opfer am Kreuz für dich, für deine Sünden, für dich persönlich in Anspruch genommen hast und Jesus eingeladen hast, in dein Leben zu kommen als dein Retter und dein Herr, wenn du dich Jesus anvertraut hast, dann bist du neu geboren worden. Dann hast du eine geistliche Geburt erlebt. Und Gott selbst hat Wohnung genommen in deinem Herzen, sagt uns die Bibel. Das ist ein Bild für Beziehung. Du bist in Beziehung mit Gott gekommen. Ja, hat Wohnung genommen in uns. Wenn wir es theologisch korrekt sagen wollen, müssen wir sagen, der dreieinige Gott wohnt in uns in der Person des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, er vermittelt uns Gottes Leben, Beziehung mit ihm, Gottes Gnade, Gottes Kraft, Gottes Gaben. Durch ihn haben wir Beziehung mit dem dreieinigen Gott. Und Gott ist unendlich. Es gibt immer mehr von ihm. Wir dürfen uns immer nach mehr von ihm ausstrecken. Und wenn wir hier von mehr sprechen, sprechen wir nicht von Quantität in dem Sinn. Manche, auch Christen, stellen sich gerade den Heiligen Geist so ein bisschen New Age-ig vor eigentlich, so esoterisch. Als wäre der Heilige Geist irgendeine Kraft oder eine Energie, die dann irgendwie ausfließt aus unserem Leben und ups, jetzt habe ich ein bisschen was verloren von ihm und dann muss ich neu gefüllt werden. Das ist esoterisches Denken, das ist völlig falsch. Der Heilige Geist ist eine Person. Eine Person. Und wenn ich ihn habe, dann habe ich alles von ihm. Also wenn wir hier beten um mehr von ihm, dann beten wir um mehr an Erfahrung mit ihm. Dass er unser Leben mehr füllt mit sich selbst. Wie Johannes der Täufer gesagt hat, ich muss abnehmen, aber er muss zunehmen mein Leben. Dass er sich mehr und mehr durch mich ausdrückt. Wir können wachsen in der Beziehung mit ihm. Wenn ich zu Jennifer sage, Jennifer, ich will mehr von dir, dann meine ich ja nicht, dass ich jetzt irgendwo mit ihrem Bein um die Schulter rumhänge und ich sage, hey, ich möchte auch noch deine Hand haben und ein Haar von dir. Das ist schwachsinnig. Ich meine, ich will mehr an Erfahrung mit dir haben, mehr an Beziehung mit dir haben. Und das ist, was hier gemeint ist, wenn wir darum bitten, dass wir mehr von Gott haben wollen oder mehr von dem Heiligen Geist in unserem Leben. Mehr an Erfahrung, mehr an Beziehung. Wir können wachsen in unserer Beziehung mit Gott, dem Heiligen Geist. Und wenn ich in dieser Kategorie der Beziehung denke, mit dem Heiligen Geist, dann löst sich sehr viel von diesen theologischen Problemen auf. Das ist ein heißes Thema in der Kirche Gottes heute. Der Heilige Geist ist ein heißes Eisen. Und es gibt auf der einen Seite die, na, ist ein bisschen schwierig, so Schubladen zu verwenden, aber vielleicht so allgemein, es gibt so diese evangelikalen, christen-evangelikal Denkenden, die sagen, ja, du kriegst den Heiligen Geist, wenn du dich bekehrst in deiner neuen Geburt und das ist alles, was von ihm gibt, da kriegst du alles von ihm. Und wisst ihr was, die haben recht. Das stimmt. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du alles von ihm. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht die Pfingstler, die sagen, nee, es gibt noch eine zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist, die Geisttaufe oder Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder wie immer du das nennen willst. Und die betonen das so ganz krass, es gibt noch mehr. Und wisst ihr was, ich glaube auch die haben recht. Es gibt mehr an Beziehung, es gibt ein Wachsen an Erfahrung mit dieser Person des Heiligen Geistes. Ja klar, wenn er in dich kommt, wenn du eine neue Geburt erlebst, dann kommst du in Beziehung mit ihm, dann hast du alles von ihm. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht wachsen kannst in der Beziehung mit ihm. Es gibt mehr an Erfahrung als nur diese Erfahrung der neuen Geburt und die Bibel spricht davon. Und wenn ich so in dieser Kategorie der Beziehung denke, dann löst sich für mich dieses Problem auf. Ja, ist so klar. Wenn ich die Bibel lese, finde ich, dass wir drei Arten der Beziehung mit dem Heiligen Geist haben können. In Johannes 14 hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, so wie ich es bin, geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Hier haben wir zwei Arten der Beziehung mit Gott. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist, Gott der Heilige Geist war bei euch in der Person von Jesus, aber er wird in euch sein. Und dann in der Apostelgeschichte 1,8 spricht er zu diesen Jüngern nochmal und sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich glaube, diese drei Worte, diese drei Präpositionen, bei und in und auf, drücken drei Arten, Qualitäten der Beziehung mit Gott, dem Heiligen Geist aus. Das sind Bilder. Ne? Es ist ja nicht so, dass der Heilige Geist Gymnastik macht, so bei, in, auf. Drückt Beziehung aus. Der Heilige Geist war bei den Jüngern in Jesus, bevor sie wiedergeboren wurden. Der Heilige Geist kam in sie, in ihrer neuen Geburt. Und der Heilige Geist kam auf sie, um sie zuzurüsten zum Dienst. Form in der Beziehung. Wenn ich an eine menschliche Beziehung denke, ich kann bei jemandem stehen an der Bushaltestelle. Ich stehe neben denen, okay, habe eigentlich keine echte Beziehung mit dieser Person. Ich kenne die nicht. Aber die steht bei mir. Ich kann eine Person kennenlernen und heiraten. War eine viel tiefere Beziehung. Und dann vielleicht legt mir diese Person ihren Arm um meine Schulter und taucht mir ein bisschen an. Gibt mir ein bisschen von ihrer Kraft. Verschiedene Formen der Beziehung mit derselben Person. Oder vielleicht noch ein dummes Beispiel. Denkt an ein Auto. Ein Auto kann an der Tanke stehen, neben der Zapfsäule. Das ist eine Art der Beziehung sozusagen. Dann kann ich das Auto betanken und das Benzin kommt in das Auto. Okay. Und dann kann ich den Zündschlüssel drehen und da passiert was, da geht was ab. Vielleicht ein dummes Beispiel. Aber ein Bild. Heiliger Geist ist bei uns, bevor wir uns bekehren. Der Heilige Geist kommt in uns, wenn wir uns bekehren. Der Heilige Geist kommt auf uns, um uns zuzurüsten. Und diese Erfahrung der Zurüstung ist nicht ein einmaliges, punktuelles Ereignis. Ich glaube, da machen unsere pfingstlerischen Geschwister einen Fehler. Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, da sehen wir das Pfingstereignis in der Apostelgeschichte 2. Die Jünger sind versammelt und beten und es entsteht dieser Wind und Feuerzungen auf ihren Köpfen und sie fangen an, in neuen Sprachen zu reden. Sie werden zugerüstet zum Dienst. Der Petrus, der vorher so ein Schisser war, steht auf und geht raus und fängt an, vollmächtig zu predigen. Und 2000 Leute bekehren sich. Gott hat seine Gemeinde zugerüstet zu Pfingsten, ohne Zweifel. Der Heilige Geist kam auf sie. Und dann interessant, in der Apostelgeschichte 4. Apostel wurden vom Hohen Rat gefangen genommen und verhört. Als sie wieder freigelassen werden, kommen sie zur Gemeinde. Und da heißt es, die Gemeinde betete. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wieder Zurüstung zum Dienst. Wir wissen, dass zumindest der Petrus und der Johannes bei beiden Ereignissen dabei waren. Also diese Erfahrung der Zurüstung durch den Heiligen Geist ist nicht ein punktuelles Ereignis, die Geisttaufe oder wie immer man das nennen will. Okay, das ist vielleicht so wie der erste Kuss, aber das heißt nicht, dass es der letzte sein muss. Nee, es ist eine Erfahrung, nach der wir uns immer wieder ausstrecken dürfen. Im Epheserbrief heißt es, werdet voll Geist, werdet beständig voll Geist, eine andauernde, beständige Handlung. Wir dürfen den Herrn immer wieder beständig suchen und uns nach ihm ausstrecken, nach einer tieferen Beziehung mit ihm, nach seiner Zurüstung, nach seiner Stärkung, nach seiner Zurüstung, wenn ich mit Versuchungen kämpfe, um damit fertig zu werden, nach Stärkung, nach Kraft, um meine Nächsten zu lieben, mit denen ich vielleicht gerade eine schwierige Zeit habe. Zurüstung mit geistigen Gaben. Gott, ich habe nicht, was es braucht, jetzt um meinem Bruder, meiner Schwester zu dienen. Rüste du mich zu. Wir dürfen uns immer wieder ausstrecken nach der Zurüstung durch den Heiligen Geist. Was muss ich tun, um mehr von ihm zu empfangen? Das ist ganz einfach. Einfach bitten. Sagt uns Jesus hier, ne? Einfach bitten. Zuversichtlich, schamlos bitten. Ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Dazu möchte ich uns einladen, heute Morgen. Ich glaube, wenn Gott uns zu einem ermutigen will, ist, dass wir freimütig werden in unserem Gebet, dass wir oft und regelmäßig und mit Zuversicht zu ihm kommen und uns nach ihm ausstrecken und ihn bitten um alles, was wir brauchen. Und was wir am meisten brauchen, ist mehr von ihm. Und wenn du heute Morgen da bist und der Heilige Geist klopft an dein Herz und dir ist bewusst, dass du diese Beziehung mit ihm noch nicht hast, dass du dich noch nie bekehrt hast, ihn noch nie eingeladen hast, in dein Leben zu kommen, noch nie das angenommen hast, was Jesus für dich getan hat, dann streck dich aus nach ihm. Es ist ein einfaches Gebet. Bitt ihn heute Morgen. Sag: Jesus, ich bekenne dir, dass ich ein Sünder bin, aber ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast am Kreuz und ich will das jetzt annehmen. Ich will, dass es für mich gilt. Ich vertraue mich dir an, komm in mein Leben. Rette mich und sei du mein Herr. Ich will ab heute mit dir leben. Tu das und du wirst gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Er wird in dich kommen und du kannst diese wunderbare Beziehung mit Gott erleben. Und wenn ihr die Beziehung schon habt, möchte ich euch ermutigen, es gibt mehr von ihm. Ich möchte euch ermutigen, euer Herz zu öffnen und euch auszustrecken, freimütig nach einer tieferen, stärkeren Beziehung und nach seiner Zurüstung, nach seiner Stärkung für euer tägliches Leben. Amen. Wollen wir das tun? Lass uns beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, mit Zuversicht, dass wir jetzt sagen dürfen: Abba, Papa, und dass wir uns ausstrecken dürfen nach dir. Und ich möchte bitten, Herr, füll uns mit deinem Heiligen Geist. Füll unser Leben mehr mit dir, mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft. Mach uns sensibel für dich, Herr, für das Reden deiner Stimme. Teil geistliche Gaben aus, Vater. Rüste uns zu, mach uns mutig, von dir zu reden. Unser nötiges Brot gib uns heute, Vater. Wir strecken uns aus nach dir. Einfachen Glauben im einfachen Vertrauen. Füll uns mit deinem Geist. Stärke uns, Herr. Darum bitten wir als deine geliebten Kinder. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch 5 Minuten Zeit nehmen. Wir wollen die Bibel nicht theoretisch studieren. Wendet euch, gerade wir sitzt einander zu, so vielleicht 3, 4 Leute zusammen und lasst uns noch 5 Minuten beten. Wenn nicht weißt, worum du beten sollst, bet für die anderen um das, was du gerne möchtest, wonach du dich ausstreckst. Bete, dass Gott sie segnet. Bete um Gottes Segen für unsere Gemeinde. Bete, dass Gott Menschen zu sich zieht. Okay, wir nehmen uns auch so 5, 10 Minuten Zeit. 5 bis 10 Minuten, nicht 15 Minuten. Und dann wird der Markus mit einem Lied abschließen. Okay, lass uns das praktisch umsetzen, wozu Gott uns ermutigt hat heute Morgen.